Ja, herzlich willkommen zurück. Ups, ganz schön laut. Hallo? Ah, jetzt. Ist der Ausschlag etwas höher? Ja, herzlich willkommen zurück zu Tischlein Deck dich, Ausgabe 64. Und ich bin auch schon zurück in Deutschland. Leider, ja, musste ich das gute Wetter dort in Südamerika hinter mir lassen und mich jetzt wieder mit diesem trübsinnigen deutschen Klima anfreunden, sowohl was das physische, meteorologische Klima betrifft, als auch das geistige natürlich. Das ist immer diese Sache, die Argentiner nicht richtig verstehen. Die glauben nämlich immer, ja, in Europa, da kann man so gut Geld verdienen und jeder will eigentlich nur weg und sagt, ah, was kann man machen, schnell hier rauskommen aus Argentinien, da gibt es keine Möglichkeiten, eine gute Arbeit zu finden. Aber was sie nicht berücksichtigen, ist, das zur Lebensqualität ja auch noch mehr beiträgt, zum Beispiel das geistige Klima, das hier in Europa eben extrem miefig ist und vielleicht auch von dieser überalterten Gesellschaftsstruktur herrührt, dieses Thema der Demografie, dass die Medien, die hierzulande angeboten werden, natürlich auch dafür angepasst sind, so für eine Gesellschaft, die im Durchschnitt eben schon ziemlich alt ist, wo die Bevölkerungspyramide keine Pyramide mehr ist, sondern eher so ein Birnenbauch oder wie auch immer, eher wie so ein Sarg vielleicht aussieht. Das ist also zum einen der Vorteil, in so einem Land zu leben wie Argentinien, zum anderen auch der Schutz vor diesen größeren politischen Bedrohungslagen da. Das sagte schon mein Klassenkamerad damals, Matti, als wir damals in der Schule in Buenos Aires die geografische Lage von Argentinien diskutierten, sagte er, ja, aber einer der wenigen Vorteile ist eben aislado en caso bélico. Man ist isoliert in einem Kriegsfall. Weit weg von großen Orten des Geschehens, also von den großen Machtzentren in Washington, Moskau oder Peking neuerdings. Und das ist natürlich ein guter Punkt, gerade wenn wir da über die Zeiten des Kalten Kriegs reden, dass man da sich noch eher sicher fühlen kann und nicht so in vorderster Frontlinie. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht vergessen sollte. Dieses leichte Zittern, das einen hier befällt, hat aber vielleicht gar nicht so viel mit den Atomwaffen zu tun, sondern eher wirklich mit diesem brutalen Kapitalismus, das wirklich dieses Konkurrenzspiel ist, in das man da eintritt in Europa und dass man sich deshalb so zittrig fühlt. Und deshalb so, als würde man nicht mehr zurechtkommen mit seinem Alltag. Als könnte da ständig die extreme Bedrohung lauern. So jedenfalls meinte das Peter Hacks, glaube ich, dass die Bürger im Osten, in der DDR, keine Angst haben vor den Atomwaffen oder nicht die ganze Zeit daran denken. Eben weil dieses Grundgefühl dort ein anderes ist, weil man dort in Ruhe und in Frieden leben kann und im Westen aber ständig dieses Zittern. Dass ja niemand weiß, wie weit wird uns dieses Wirtschaftssystem tragen oder stehen wir bald alle wieder auf der Straße. Nun, kurz nochmal zu Argentinien. Es ist also isoliert in einem Kriegsfall, hat er damals schon sehr richtig erkannt, mein Banknachbar. Und das hat mich beeindruckt. Ja, immerhin ein Vorteil, denn was da besprochen wurde in dieser Unterrichtsstunde von Geografie, glaube ich, dass natürlich ja diese Isolierung auch seinen Preis hat, dass man dadurch von den globalen Handelsströmen sozusagen auch ein Stück weit abgeschnitten ist und das natürlich schade ist. Und ja, was sonst noch für Nachteile da mit sich kommen. Ein Buch, das ich übrigens sehr empfehlen kann, ist Die Macht der Geografie. Da wird so besprochen für jedes Land der Welt praktisch oder für die größten Länder, was die großen Vorteile und Nachteile ihrer Geografie sind. Die USA, wird da gesagt, haben praktisch eine perfekte Geografie, die den Kontinent so durchzieht, von der einen Küste zur anderen, perfekt zum Handel treiben. Und es ist eben immer wichtig zu sehen, wie ist man geschützt gegen potenzielle Eindringlinge. Da haben die USA im Süden die Wüsten von Sonora gegen Mexiko. Und ja, generell, wenn man sowas hat, Wüsten oder große Gebirgsketten, ist natürlich gut, um einer Invasion vorzubeugen. Und da zitiert er irgendwelche Serben, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und die haben ihm erklärt, dass die Russen bei ihnen niemals einmarschieren könnten, weil hier eben dieser Gebirgszug war und dort würden sie sich verteidigen. Und ja, so erklärt dieser Autor auch geopolitische Verwicklung damit, dass welche Interessen einem Land in Natur gegeben, so mitgegeben sind von seiner Geografie. Und dass da natürliche Probleme gibt, Mängel, wie in Russland eben der Mangel eines eisfreien Hafens, der dann behoben wurde durch die Annexion der Krim. Und in Russland führt er, glaube ich, an dieser Korridor, der bis nach Polen reicht, dass dort eben ein Einfallstor wäre, ein potenzielles, wo man sich immer Gedanken machen muss wegen potenziellen Eindringling, weil ja von da man eben relativ offen ist, gerade aus diesem Gebiet von der Ukraine her. Dieses Buch kann ich nur empfehlen. Die Macht der Geografie gibt es auch als Hörbuch bei Audible. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, wie viele weltpolitische Krisen, Kriege oder generell Interessenskonflikte einfach vielleicht schon dadurch entstehen, durch den Verlauf der Grenzen, dass es um Zugang zu Wasser geht oder eben darum, eine gute Grenze zu haben, die an solchen Berggipfeln entlangläuft, wie in Argentinien mit Chile. Und da ist eben schwierig in Südamerika, gerade auch für Brasilien, da sind die Berge eben direkt an der Küste im Osten. Da ist es irgendwie schwierig, dann das Land so zu bebauen oder irgendwie ist die Geografie da ebenfalls und die Grenzziehungen in Südamerika behindern da eher noch den Fortschritt. Und deshalb war es ja auch der Traum schon dieses Revolutionärs Simón Bolívar, damals einen großen panamerikanischen Staat zu schaffen. Aber das nächste, wo er angekommen ist, war eben mit Venezuela und Kolumbien, Ecuador und noch ein kleineres Land. Also auf der Fläche von ungefähr diesen vier Ländern heute. Da gab es schon mal so einen größeren Staat. Bolívar also wollte das schaffen. Aber diese große Ebene da also in Osteuropa, das ist das Grundproblem für die Russen, dass man da dann relativ offen ist gegen Eindringlinge und deshalb gilt es für jeden russischen Machthaber zu schauen, wie sichert man sich dagegen ab und möglichst eine Pufferzone zu schaffen, ein neutrales Gebiet, wie jetzt von Russland gefordert wird, die Entmilitarisierung der Ukraine. Ja, es sind natürlich politische Zeiten am Tag, als ich mich auf den Weg zurück machte nach Deutschland zum Flughafen. Da habe ich es mitgekriegt, dass der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und das wurde mir mitgeteilt von einem sehr netten älteren Herrn, dem das Apartment gehörte. Und Ja, aber bezeichnend eben, dass ich das aus seinem Mund vernahm, weil er eben auch schon Rentner war. Und es geht eben um diese Medienrealität, die diese Realität nur für die Alten ist, die da am Fernseher sitzen und das überhaupt noch verfolgt. Jetzt aber habe ich mal wieder in den Alias Fernsehpodcast reingehört und es ist schwierig jetzt, aber doch lohnenswert. Schwierig einfach, ja, aus meiner Enttäuschung über diese Berichterstattung dort über die Corona-Krise und das, ja, geht jetzt direkt über in die nächste Krise, wo ich dann eben auch extrem skeptisch sein muss, was da so alles kommt dann aus diesen Podcasts. Aber was ich da nur so ein schönes Bild fand, eine schöne Metapher von Stefan, dass jetzt nämlich, wir können immer schön zweigleisig fahren, sagt er, und immer so sagen, ja, diese Medienrealität, die wir da sehen, die hat ja gar nichts zu tun mit der eigentlichen Realität, das ist ja nur Abendunterhaltung, kann man so zweigleisig fahren. Aber jetzt irgendwie in der letzten Woche gerade, da sind die zwei Gleise doch jetzt irgendwie wieder näher zusammengerückt. Also sie sind vielleicht noch nicht ganz auf einer Schiene, aber doch wieder näher zusammengerückt, meint er. Und das ja erstmal eine sehr richtige Beobachtung, war ja auch mein Gefühl, dann, dass da irgendwie schon was Großes passiert ist an diesem Tag. Und ich es dann mitgekriegt habe, als ich gelandet bin in Europa und dann auf Twitter gesehen habe, diese Bilder von Leuten, die da flüchten, Richtung polnische Grenze oder sonst wo zur Grenze, dass ich dann da gesehen habe, diesen wunderschönen Sonnenaufgang, wo ich angekommen bin um 6 Uhr etwa und gerade aus dem Flugzeug gestiegen, da ging die Sonne auf. Aber für andere Leute hatte dieser Sonnenaufgang eben nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil sie dann einfach die ganze Nacht durchgelaufen sind und dann so heilfroh waren, an der Grenze anzukommen. Nun, das war so klar, dass das auch mein Leben jetzt beeinflusst, sagen wir mal so, nicht in dem Sinne, dass ich in den Krieg gezogen werde, aber schon emotional so extrem beeinflusst wird. Wie ich es ja schon damals gesagt habe in Folge 56, denke ich Tag und Nacht nur an die Pandemie. Ja, damals war es so in der heißen Phase im Dezember, in der heißen Phase dieses Wahnsinns, dieser theatralischen Pandemieübung. Und ja, jetzt laufe ich eben Gefahr, dann wieder da reinzukommen, in diese Spirale der emotionalen hyper-emotionalisierten Politik, wo man den ganzen Tag nur noch daran denken kann. Und auch da kann ich diese Spaces auf Twitter empfehlen, das hatte ich ja schon mal angesprochen. Einmal den Impfspace, hatte ich gesagt, wobei es gar nicht um Impfung ging damals. Ich glaube in Folge 53 oder 55 und auch hier jetzt zur Krise, zum Krieg in der Ukraine gibt es gute Spaces und es ist einfach gut, sich selber nochmal so zu erzählen, was einfach gerade vor sich geht, deshalb hier auch mein Podcast. Obwohl ich es ja eigentlich vermeiden wollte, noch viel mehr auf Deutsch zu podcasten, mich mehr auf Spanisch konzentrieren wollte. Aber es ist einfach wichtig, in so einer Ausnahmesituation und Krise, ja, wenn es so ist, wie ich letztes Mal behauptete, dass man den Medien eben nicht mehr vertrauen kann, dass sie eine gut geölte Propagandamaschinerie sind, durch die Konzernschmier- und Werbegelder und Geheimdienstinteressen natürlich. Geheimdienst, Schmiergelder, habe ich da noch vergessen. Was jetzt eher in den Vordergrund rücken dürfte. Aber wenn es so ist, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich selbst das zu erzählen. Und das war sehr gut in diesem Twitter-Space. Ukraine War Part 8 hieß der. Was sehr gut ist, um auszudrücken, dass wir hier ja schon im 8. Jahr dieses Kriegs sind, dass es ein Konflikt mit extrem langer Vorgeschichte ist. Und ja, dass es jetzt extrem einfach ist, hier sich auf eine Seite zu stellen und sich eine Ukraine-Flagge ins Twitter-Profil zu heften und zu sagen, wir sind jetzt wieder in diesem Schwarz-Weiß-Modus angekommen, wie bei Corona. Da ging es langsam zu Ende. Das offizielle Narrativ ließ sich nicht mehr durchhalten. Also brauchten wir hier einfach was, womit wir jetzt so nahtlos weitermachen können. Ja? Ich glaube, wir müssen das Ganze auch wirklich sehen in einer Reihe von Vorkommnissen, die weit zurückreicht, die ich deshalb auch zu Recht mit der Trump-Wahl verbunden habe. Mit einer Reihe von Vorkommnissen, die uns auf eine Massenpsychose einstimmen und selbst ehemals besonnene Podcaster Teil davon werden lassen. Kommen wir nochmal auf Stefans Satz zurück. Die beiden Gleise fahren jetzt wieder näher beieinander. Genau, das hatte ich ausgedrückt. Ja, subjektiv ist es so. Diese Gleise sind irgendwie wieder näher beisammen, aber irgendwie kaufe ich das dann doch nicht ganz ab. Also was soll das sein? Irgendwie, ja, jetzt soll wirklich das, was in der Politik besprochen wird, was da läuft, jetzt aber wirklich eine Auswirkung haben für mein Leben. Und ja, das hat es ja auch schon mit Corona, aber trotzdem war der Diskurs, auf dem das basierte mit Corona, extrem irrational, hysterisch und ja, natürlich hat es dann gesetzlich trotzdem Auswirkungen für mich und Gesetze zufolge, an die ich mich halten muss. Genauso jetzt kann es sein, dass ein Atomkrieg ausbricht wegen irgendwelcher Verstimmungen auf politischer Ebene, die ich gar nicht genau durchschaue, was da die Probleme sind. Aber ist das dann wirklich diese Realität? Muss ich das wirklich so akzeptieren, dass diese Politiker und Journalisten da im Fernsehen auftreten und mir erklären wollen, was da läuft? Das kann ich so nicht akzeptieren, sage ich ganz klar. Und lieber ist es hier aufrecht noch auch der größten Gefahr ins Auge zu blicken. Jetzt nicht mehr nur eine Corona-Infektion, sondern wirklich dem Atomkrieg. Und daher war es für mich auch gar keine Frage, an diesem Tag dann doch noch den Flug zu canceln. Nein. Aber die Hauptgründe sind für mich eben ganz klar, warum ich zurückkomme. Nicht wegen der Kultur oder der Verbundenheit zu diesem Stück Land und den Leuten hier, sondern vor allem wegen meiner Freundin natürlich, weil ihr das so gefällt hier. Und sie twitterte auch letztens, dass das Reisen so etwas ist, wie sich ein Serum zu injizieren an maravillosos magischen Empfindungen und Erfahrungen. Irgendwie so, naja, das finde ich sehr gut. Es ist so ein Serum, dass man sich injiziert, einfach irgendwo fremd zu sein und das aufzusagen und von dieser Magie anstecken zu lassen, dass einfach alles erstmal so zauberhaft ist, wenn man irgendwie sich fremd fühlt und einfach sich so fühlt, dass hier bin ich nicht so daheim, hier bin ich irgendwie ganz woanders, so wie ich mich gefühlt habe, vor allem in den Anden dann. In Buenos Aires war ich schon mehr daheim, da war ich ja, habe ich ja auch gewohnt früher, für 3 Jahre, aber in den Anden ist es schon so eine ganz andere Welt, würde ich sagen, wo man ganz fremd ist. Und das ist dieses Serum und deshalb ist es so schön zu reisen und für sie ist eben Deutschland wahrscheinlich immer noch dieses magische Reiseland, weil sie noch nicht so lange hier ist und deshalb, ja, sie will eben hier jetzt erstmal bleiben, sagte sie, weil ich sie davon überzeugen wollte, ob nicht auch ihr Heimatland, ihre Heimat in Südamerika, sie wieder reizen würde. Aber sie sagt eben nein, jetzt ist mal Deutschland. Und deshalb kehre ich also zurück, um wieder bei ihr zu sein, vor allem, und weil man hier eben noch ganz gut Geld verdienen kann, was eben im Rest der Welt nicht so ohne weiteres möglich ist. Hier also habe ich meinen Job und mein Auskommen. Aber ja, dieses Land verteidigen mit Waffengewalt würde ich sicher nicht. Und es ist ja wirklich eine Schande, dass die ukrainische Regierung jetzt hier Männer zwischen 18 und 60 Jahren davon abhält, das Land zu verlassen. Jeder, der da nicht mitkämpfen möchte für sein Land oder die imperialistischen Interessen, die dahinter stehen und von der jeweiligen Regierung vertreten werden, der sollte auch das Recht haben, das Land zu verlassen. Und so würde ich es auch machen. Hier dieses Land, diese BRD, diese GmbH, wie ich da richtigerweise sagte, in Folge 62, diese GmbH Deutschland werde ich sicher nicht verteidigen mit meinem Blut. Wenn dann natürlich ein Land, hinter dem auch eine gute sozialistische Idee steht und wo man wenigstens Hoffnung haben kann, dass es in Zukunft in die richtige Richtung geht, dass wir hier was aufbauen, was dem gesitteten Zusammenleben aller Menschen zuträglich sein wird. Nun ja. Die zwei Gleise, sage ich also ganz klar, führen für mich weiter irgendwo ins Nirgendwo. Ja, also das ist ein reines Kasperletheater weiterhin, was in den Medien stattfindet. Und interessiert mich auch eigentlich nicht die Bohne. Daher muss ich ja mein eigenes Medium sein. Und fangen wir vielleicht einfach mal an. Meine eigentliche Idee war, noch weiter an diesem Text zu lesen, den ich schon begonnen hatte, aber jetzt wollte ich eine Verlautbarung vorlesen. Noch ein kurzer Punkt zum Reisen. Ja, das Reisen ist doch auch ganz gut, weil es einfach deutlich, wie viele Dinge man eigentlich gar nicht braucht. Diese ganzen Devices, von denen da die Rede war, von denen man so hypnotisiert ist und da rumdattelt, die kann man auch mal zurücklassen, obwohl ich natürlich einen Laptop mitgenommen habe, um zu podcasten und zu schreiben. Aber man merkt dann doch beim Reisen, ja, du vergisst vielleicht mal das ein oder andere, was du dann doch gern mitgenommen hättest. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Man kann auch mal ohne auskommen, kann auch ohne das gewohnte Essen, die guten Brezeln auskommen, die ich sonst immer esse. Und ja, ohne die Bücher, die ich jetzt gern hätte, wie das von Marlon Krohn, auf den ich sicher nochmal zurückkommen muss, was mich immer wieder so verfolgt und ich immer wieder so exzerpiere, immer wieder so mit meinen eigenen Worten wiedergebe, was er da schrieb und was ich auch behandelte im Podcast in Folge 31 und 32 auf jeden Fall und davor schon in Folge 23 und 24, 22 auch vielleicht. Da könnt ihr mal reinhören. Aber das hat uns dann Buch Kommunismus für Erwachsene. Das kann ich dann sicher nochmal aufgreifen irgendwann. Nun aber, genau, das hatte ich dann hier vergessen, aber ist ja auch nicht schlimm. Dann liest man halt die Bücher, die da sind und ja, merkt man eben doch, diese ganzen Sachen, dieses ganze Zeug, das uns der Kapitalismus verspricht, diese Marktwirtschaft, wie man beim Makroskop sagt, ja, egal, ob das jetzt was anderes ist oder das gleiche wie der Kapitalismus, dieses Versprechen also, dies basiert auf völlig unnützen Dingen. Was soll überhaupt die Nützlichkeit sein, dieser Begriff, der von Georges Bataille so in Frage gestellt wird? Was soll das sein? Das wird heute sozusagen verabsolutiert, der Begriff des Nutzens. Wenn es nützlich ist, ja, das ist, dann ist es richtig. Das ist die utilitaristische Moral. Und es gibt laut dieser Denkschule gar keine andere mögliche Moral. Wer sich der entgegenstellt, macht sich lächerlich. Und das ist vielleicht auch so, es ist die einzig überhaupt denkbare Moral, die nach dem utilitaristischen Prinzip vorgeht. Und die sagt, ja, was halt der größten Menge an Menschen nützt, was irgendwie der Gemeinschaft nützt, aber was soll das überhaupt sein? Das lässt sich ja überhaupt nicht bestimmen. Naja, was, aber aus Mangel an weiterer Bestimmungsmöglichkeit wird der Begriff des Nutzens im Absolut gesetzt heutzutage. Und wird gesagt, nützlich, das ist ein absolutes Gut, so wie Gott früher. Was nützlich ist, ja, das nützt mir doch. Ich sag einfach, nee. Nutzen, was soll das? Also ja, ich war so daran gewöhnt, immer zu rauchen zum Beispiel, aber dann kann man einfach aufhören. Merkt man doch, dass man ja auch ganz gut ohne auskommt und immer wieder vielleicht so ein bisschen Lust hat, aber ja, was soll's? Da dachte man vorher, es ging gar nicht anders, aber dann geht's ja doch. Und so ist es doch letztlich mit allen Produkten, außer vielleicht den ganz basischen, wie Wasser und Nahrung und ein Obdach, wie man sagen kann. Nun ja, dieser Nutzen wird immer nur in die produktiven, in die für die Gesellschaft nützlichen Bahnen geleitet, also für die Kapitalverwertung nützlichen Bahnen. Aber Laut Bataille ist ihm das Grundprinzip des Lebens die Verschwendung, die Verausgabung, sinnlose Rauschzustände, Feste und Orgien und so weiter. Nun ja, da also, ja, weiß ich nicht. Das können wir vielleicht mit dem Krieg jetzt auch verbinden. Ich weiß nicht, was da für ein Kalkül dahinter steckt. Von der russischen Seite jetzt aus, denkt nur, die Propaganda im Westen hat ein solches Niveau erreicht über die letzten Jahre seit 2014. Die Verabsolutierung von Putin als absolut Bösen, Gleichsetzung mit Hitler, was jetzt ganz normal ist. Es ist ein solcher Hass auf Russland und auf seinen Präsidenten vor allem, dass aus seiner Sicht es ja, rational ist zu sagen, es macht jetzt sowieso keinen Unterschied mehr, ja, ob ich wirklich einmarschiere oder nicht. Ich werde immer weiter gehasst und verleumdet aus dem Westen heraus. Was soll's? Also da ist jetzt nicht mehr so viel zu verlieren. Und so erkläre ich mir das und vielleicht auch dieser Gedanke der Verausgabung einfach dahinter. Ja, dann geht es jetzt darum, einfach sich aufs Spiel zu setzen und ja, zu schauen, wenn es strategisch so wichtig ist mit der Ukraine, dann und man sich da eben gar nicht mehr sicher fühlen würde mit so einem NATO-alliierten Staat an der eigenen Grenze, dann muss man halt hier vielleicht alles aufs Spiel setzen und das ist auch schon an sich ein schönes Gefühl, dieses nun ja, wie auch immer. Jetzt ja, ich glaube schon, dass dieser Gedanke stichhaltig ist. Es ging darum, die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten jetzt zu verausgaben. Die Möglichkeit einer wirklichen Invasion der Ukraine, die immer Raum stand als potenzielle Option. Die Ukraine, die jetzt so hochgerüstet wurde vom Westen, von den USA vor allem, aber halt wahrscheinlich trotzdem noch nicht einem Krieg gegen Russland längerfristig standhalten kann. Was dann das strategische Ziel der Russen ist, glaube ich nicht, dass eine längerfristige Besetzung der Ukraine sein kann, aber einfach bessere Verhandlungsoptionen rausholen und diese Forderung nach der Demilitarisierung und Neutralität vielleicht so doch durchsetzen zu können. Ich weiß es nicht. Ich muss mich auch erst wieder einarbeiten. Das ist ein guter Punkt, der uns hier zu diesem Text auch führt, den ich gleich vorlesen wollte. Was Stefan dann noch sagte, das war wirklich zu lächerlich. Also, ja, was er gut findet an der Demokratie, da weiß jeder, was er zu tun hat. Ja, das fand ich schon sehr autoritär. Ja, jeder steht an seinem Platz, weiß, was er zu tun hat. Und deshalb weiß Schalke 04 jetzt, ja, das geht halt nicht mehr mit Gazprom. Und während aber in einem System wie bei Putin, da muss er jetzt überall hinlaufen und den Leuten sagen, was sie machen sollen. Also das finde ich ein bisschen albern, als ob die Banken in Russland dann jetzt nicht auch wüssten, ja, da müssen wir halt das SWIFT irgendwie umgehen, wir wissen schon selber, ja, ja. Und ja, Schalke weiß irgendwie, dass sie jetzt nicht mehr mit Gazprom auflaufen dürfen, aber was ist mit den Dirigenten oder Kunstschaffenden, die jetzt gefeuert wurden von verschiedenen Stellen, von der Staatsoper in München oder ja, also was soll das bitte, da werden Leute einfach in Geiselhaft genommen, weil sie eine Staatsbürgerschaft haben und dann wird verlangt, sie sollen sich von ihrem Staatsoberhaupt distanzieren. Was ist das? Also das fällt dann auch alles unter diesen blinden Gehorsam der Demokratie, dieser Gehorsam, der Stefan eben so gefällt und wo er sagt, ja, das macht uns so überlegen gegenüber den dummen Russen. Die sind so ineffizient mit ihrem Gesellschaftssystem. Also wir hier haben es ja wirklich raus, wie wir in so einem Krieg auch als Gesellschaft stark zusammenstehen. Und hier weiß jeder, was er zu tun hat. Und ja, ich finde es gut, dass wir jetzt hier sehen, vorbereitet, wie gesagt, durch verschiedenste Vorkommnisse wie die Pandemie in der Vergangenheit, dass es jetzt schon ganz normal ist, Leute auszugrenzen kommen. Ja, es ist halt jetzt mal Krisenzeit, Segregation ist schon ganz normal akzeptiert. Komm, es war jetzt halt aus Stefans Sicht alles ganz richtig mit der Pandemie, wurde ein bisschen übertrieben zum Schluss, ja, wegen Omikron halt, weil es nicht mehr so gefährlich ist. Da war es halt aus seiner Sicht also alles noch berechtigt zu Deltas Zeiten, aber dann halt doch vielleicht ein bisschen hysterisch am Ende. aber an den grundlegenden Kulturbrüchen wie der Segregation von Menschen, grundlegende Freiheitseinschränkungen, Verfassungsbrüche. Das alles fällt halt darunter unter diese Hypernormalisierung, dass wir jetzt halt in einen solchen Ausnahmezustand leben. Und das bereitet eben ganz klar das Feld für diese, für diesen jetzt neuen Ausnahmezustand mit dem Krieg. Jetzt aber will ich eine Verlautbarung vorlesen von einem Peruaner, der die Präsidentenpartei gegründet hat. Peru Libre ist die Partei des linken Präsidenten Castillo. Castillo, der nicht so fest im Sattel sitzt, der nicht so belesen ist, wie meine Freundin immer wieder kritisiert, dass er eher so eine Sprechpuppe ist, der kein wirkliches Hintergrundwissen hat, der nie ein Buch wirklich gelesen hat. Und ja, warum er ausgewählt wurde von der Partei Peru Libre, er war gar nicht so Mitglied, wurde halt ausgewählt, irgendwie da anzutreten. Ja, okay. Es läuft eher schlecht und man geht davon aus, dass er bald dann wieder irgendwie rausgeputscht wird von der Opposition, die ja im Kongress die Mehrheit hat und dass es dann Neuwahlen gibt. Und ja, aber Peru Libre hat er also die Wahlen hauchdünn gewonnen gegen die rechtsradikale Keiko Fujimori. Und dieser Gründer aber heißt Wladimir Cerrón. Und er hat schon länger, ist natürlich schon länger dabei, klar, als Gründer dieser Partei. Vielleicht waren sogar seine Eltern schon Kommunisten, weil wegen dem Namen eben Wladimir. Da hatte meine Freundin auch einen Onkel, der Wladimir hieß oder heißt. Ja, und eben auch, weil seine Eltern Kommunisten waren, sagte sie. Nun ja, Wladimir Cerrón, also Politico peruano de izquierda, Linkspolitiker aus Peru und Gouverneur von Junin, einer Provinz in Peru. Junin. Und ja, ich sag einfach, was ich gut finde. Er sagt, wird den Anhängern der Partei, zu denen er hier spricht, den Konflikt einfach gut zu studieren, jetzt den Ukraine-Konflikt, was die Ursachen sind, was da abging. Und ich will ja nur dieses Buch von Matthias Bröckers, Wir sind die Guten. Das hatte ich damals gelesen, aber kann ich auch gar nicht mehr so gut daran erinnern, was da im Nachgang der 2014er Krise rauskam, Wir sind die Guten. Und Michael Lüders ist natürlich ein guter Autor zu solchen außenpolitischen Themen. Ich weiß nicht, ob er jetzt darüber was geschrieben hat, aber zum Nahen Osten und so weiter. Das will ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe ihn nur nachgeschaut. Junin ist also hier direkt an Lima angrenzend in den Anden. Eine Andenprovinz, sehr gebirgig, höchster Berg bei 5768 Metern. Hauptstadt Huancayo, wo auch die Papas Huancainas erfunden wurden, ein sehr beliebtes Gericht mit Kartoffeln und so einer Mayonnaise-Soße. Knoblauchsoße, ja, Papas Huancainas. Nun kommen wir aber zu seinem Statement zu der Ukraine-Krise. Das habe ich hier nur durch Google übersetzen lassen und habe aber festgestellt letztens, dass Google Translator schon ja ganz ordentlich ist. Als ich da letztens in meinem spanischen Podcast was aus Deutsch übersetzte und daher, ja, lese ich das einfach mal so vor und schau mal, ob ich an der einen oder anderen Stelle noch was korrigieren muss. Naja. Ein Zitat ist vorangestellt. Wir haben die Pflicht, die nationale Realität nicht zu ignorieren, aber wir haben auch die Pflicht, die weltweite Realität nicht zu ignorieren. Peru ist das Fragment einer Welt, die einem solidarischen Weg folgt. Zitat von Maria Tegui. Weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist. Nun, kommen wir zum eigentlichen Text. Peru Libre spricht sich gegen die Entfesselung des Krieges in der Ukraine aus. Peru Libre ist eine politische Partei, deren Grundprinzipien Internationalismus, die Verteidigung der nationalen Souveränität, Antiimperialismus und Humanismus sind. Daher verteidigt sie das unveräußerliche Recht auf Selbstbestimmung der Völker. Aus diesem Grund äußert sich die Partei angesichts der kritischen Lage in der Ukraine gemäß den vorgenannten Grundsätzen. Die aktuelle Krise, erstens, es gibt 7 Punkte. Erster Punkt, die aktuelle Krise in der Ukraine ist eine direkte Folge der Aufrechterhaltung imperialistischer Militärstrukturen wie der Nordatlantischen Organisation NATO, die nichts anderes als die Kriegsmaschinerie des nordamerikanischen und europäischen Imperialismus ist. Das angeblich Gültigkeit für die UdSSR hatte. Die Sowjetunion existiert seit 2 Jahrzehnten nicht mehr, seit 3 Jahrzehnten. Aber die NATO hat ihren Prozess des Wachstums und der Eingliederung von Ländern fortgesetzt, darunter auch solche aus dem sogenannten sowjetischen Orbit, wie Polen, Bulgarien, Ungarn und so weiter. Und mit ihrem Anspruch auf Weltherrschaft haben sie einen finsteren Militärapparat aufgebaut, der den Weltfrieden aufs Spiel setzt. Zweitens. Die Russische Föderation hat unter der Führung von Wladimir Putin ihre eigene militärische, politische und wirtschaftliche Macht entwickelt. Auf dem Gebiet der Geopolitik haben die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und ihr militärischer Arm NATO jedoch eine Zangenoperation mit Zehntausenden von US-Soldaten auf den russischen Territorien entwickelt. Auf Militärbasen mit Einrichtungen, die Atomwaffen besitzen. Ja, okay, aber das hier stimmt jetzt ja nicht ganz, dass hier NATO-Soldaten auf russischem Boden stehen würden. Nochmal kurz nachlesen hier. Okay. Operation Tenaza a los territorios de Rusas. Also die dahin gewendet sind, die sich dem Territorium von Russland zuwenden und Russland eben so einkreisen. Das kann man ja ganz einfach sehen auf diesen Karten, wo alle US-Militärbasen verzeichnet sind, dass Russland da schon so umstellt ist. Aber eben noch nicht in Russland, das natürlich nicht. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verzichten auf die Verträge, die zwischen den großen Supermächten zur Begrenzung dieser Rüstung unterzeichnet worden waren. Und beabsichtigen auf diese Weise eine unipolare Welt auf der Grundlage eines großen Gendarms zu erzwingen, der auf den 5 Kontinenten dominiert, mit mehr als 600 Militärbasen. Sogar auf peruanischem Territorium haben sie 1 Dutzend Militärbasen. Verletzung unserer Unabhängigkeit und nationalen Souveränität. Zu denen die extreme Rechte in allen Sprachen schweigt. Ah ja, also selbst in Peru gibt es Militärbasen. Die Ukraine, dritter Punkt, die Ukraine ist in der Praxis zu einem neokolonialen Regime im Dienste der Interessen der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union geworden, das die Strategie der Flaggenrevolution anwendet, das heißt die von NGOs und rechten Gruppen organisierten Verschwörungen. Seit 2014 ist es ihnen gelungen, ein ultrarechtes Neonazi-Regime in der Regierung durchzusetzen. Dasselbe, das eine Politik des Völkermords gegen die Mehrheit der russischsprachigen Bevölkerung in der Gegend nahe der Grenze zu Russland angeordnet hat. Dieses US-Marionetten-Neonazi-Regime hat die ukrainische kommunistische Partei verboten, jede Form von sozialistischem Rundfunk verboten und die kommunistische Fraktion im ukrainischen Parlament illegal aufgelöst, während es die rechtsextrem Pro-Nazi-Milizen des Zweiten Weltkriegs als Helden betrachtet. Genau, Bandera ist eben dieser Name, dieses eines Helden, der da noch verehrt wird, der ein Nazi war. Dagegen haben die Völker des Donbass mit einer russischsprachigen Mehrheit, die die russisch-orthodoxe Religion praktizieren und sich als Teil des historischen Russlands betrachten, rebelliert und sich Kraft des Selbstbestimmungsprinzips in den Volksrepubliken Russlands konstituiert. In den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk konstituiert. Die mit ihren populären Milizen, Volksmilizen 2014 die ukrainische Armee und ihre Yankee-Berater besiegten. Die Entscheidung der Russischen Föderation, eine militärische Sendeoperation zur Verteidigung der russischen Bevölkerung zu starten, ist angesichts des Völkermords, den sie seit mehr als 8 Jahren durch die verstärkte ukrainische Söldnerarmee mit ihren Beratern der NATO erleidet, eindeutig eine faire Maßnahme. Ja gut, das will ich mich jetzt nicht positionieren. Ob das hier berechtigt ist, wovon er spricht, dass da wirklich ein Völkermord stattfindet. Klar ist, dass da seit 8 Jahren Krieg herrscht und dass dieses Minsker Abkommen, das also einen Waffenstillstand vorschreibt, nicht eingehalten wurde. Welche Seite dafür jetzt die Hauptschuld trägt, kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz klar sagen. Dass da aber jedenfalls weiter der Krieg getobt hat und dass es absolut richtig ist, da von einem Neonazi-Regime in der Regierung zu sprechen, wie wir 2014 gesehen haben. Ja, war dieser Putsch orchestriert? Wenn man sich den Ablauf genau anschaut, dann gab es ja schon ein Abkommen, das Janukowitsch, der alte Präsident, unterzeichnen wollte in Abstimmung mit der EU, aber danach gab es eben die Eskalation auf dem Maidan mit Scharfschützen, wo nicht geklärt ist, woher kamen die, und dann ist er eben erst geflohen und das Ganze hat sich so weiterentwickelt. Und ja, das ist aus meiner Sicht eindeutig eine Verschwörung, eindeutig geplant durch US-Geheimdienst und Politiker, die da waren, wie Joe Biden zu der Zeit oder Victoria Nuland oder John McCain. Ja, lässt aus meiner Sicht nicht viele Zweifel zu, dass das genauso darauf angelegt war, eine Verschwörung, wie er sagt, im Zeichen dieser Flaggenrevolution. Und dass es auf jeden Fall in der dann eingesetzten Regierung Neonazi-Elemente gab, Neonazi-Parteien da teil hatten und diese Milizen wie die Azov-Brigade, die eine Neonazi-Miliz ist im Westen der Ukraine, ja, so staatlich direkt unterstützt werden. Jetzt, klar, zu diesen Aussagen hier kann ich aber nicht Stellung beziehen, ob diese Entscheidung Russlands jetzt fair ist, wirklich, ob es wirklich gerechtfertigt ist, auf Basis dieser Entwicklung jetzt zu sagen, wir marschieren da ein, um diese russischsprachigen Minderheiten da in der Ostukraine zu schützen. Das kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen. Machen wir aber einfach weiter im Text. Den wollte ich hier einfach mal so zur Diskussion stellen. Genau, Abschnitt 4. Die konzentrierte Weltpresse, die von US-imperialistischen Interessen kontrolliert wird, verbreitet die Lüge der russischen Invasion. Wenn die Hauptschlachten in den Gebieten des Donbass stattfinden, wo die Bevölkerung mehrheitlich russisch ist, die parteifreies Peru drückt ihre militante internationalistische Solidarität mit den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk gegen die Neonazi-Besatzer aus. Die Minsker Vereinbarungen wurden von der Ukraine nicht erfüllt. Und ihre US- und NATO-Verbündeten torpedierten diese Vereinbarung, weil sie die Existenz der populären staatlichen Einheiten von Donbass, der volkstümlichen Einheiten von Donbass nicht anerkennen wollten. Die konzentrierte Presse lügt, weil die Russische Föderation die notwendigen Schritte dafür unternahm, diplomatische Verhandlungen, und die einzige Reaktion, diplomatische Verhandlungen aufzunehmen. Genau. Und die einzige Reaktion der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union waren Wirtschaftssanktionen und die Drohung, die Neonazi-Ukraine zu einem NATO-Mitglied zu machen, was die Sicherheit Russlands gefährdet. Sechstens. Es ist offensichtlich, dass der Frieden ein Prinzip ist, das die internationalen Beziehungen bestimmen muss. Aber wenn die Völker in ihrer vitalen Existenz angegriffen werden, ist es das unumgängliche Recht der Völker, ihre Selbstverteidigung zu übernehmen. Peru Libre fordert die peruanische Regierung auf, sich nicht der neokolonialen diplomatischen Knute zu unterwerfen und wie immer die Prinzipien der amerikanischen Außenpolitik zu übernehmen. Dies ist die Notwendigkeit. Es geht darum, dass Peru wirklich die Interessen Perus vertreten soll, sagt er hier. Die Prinzipien der peruanischen Außenpolitik. Also, dies ist die Notwendigkeit eines Dialogs auf der Grundlage der Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Zur Erkenntnis, dass das 21. Jahrhundert von Multilateralismus und dem Ende der unipolaren Welt zugunsten der Vereinigten Staaten geprägt sein wird. Die Gültigkeit, die Macht Russlands und Chinas und der neuen aufstrebenden Mächte wie Südafrika oder Indien gestalten ein neues Weltszenario, in dem Peru eine Rolle in Lateinamerika übernehmen muss, in dem es ein neues politisches, wirtschaftliches und soziales Modell als Alternative zum Neoliberalismus entwickelt und darstellt. Siebter und letzter Punkt. Angesichts des Ernstes der Lage und der wirtschaftlichen Folgen, die im Land entstehen können, fordern wir die Regierung von Präsident Pedro Castillo auf, ihre Beziehungen zur Bolivarianischen Republik Venezuela zu stärken und den Prozess der Neuverhandlung von Verträgen mit Pluspetrol angesichts des Anstiegs der Öl- und Gaspreise in der Welt einzuleiten. Dies ist wichtig, damit das Land den Preis der inländischen Gasflasche regulieren kann. Die wirtschaftliche Stabilität des peruanischen Volkes verlangt es. Schließlich rufen wir die Aktivisten des Freien Peru auf, des Peru Libre, auf, die Krise und den Krieg in der Ukraine als ein Element zu untersuchen, das die theoretischen Ansätze des Marxismus zu Konflikten in kapitalistischen Gesellschaften bestätigt. Der von der Menschheit noch nicht erreichte verheißene Frieden wird keine Folge des kläglichen Schreis des kleinbürgerlichen Pazifismus sein, sondern des aufopferungsvollen Kampfes der Völker der Dritten Welt um die Eroberung von Brot und Schönheit in einem neuen Peru, in einer neuen Welt. Ja, das ist ja ganz schön poetisch hier zum Schluss. Ja. Ah ja. Kommen wir aber noch zu einem Tweet. Ja. Jetzt, wo ich so viel auf Twitter unterwegs bin, folgt einfach jemand, der sich einen abtrünnigen Briten nennt, der nach China emigriert ist. Ja, und das finde ich ganz interessant, was er immer wieder schreibt. Er sagt also, er lebt in China und ist dorthin emigriert von Großbritannien aus. Und so schrieb ich es ja auch in der Episodenbeschreibung der letzten Folge, dass man da ja und darauf hoffen kann, in solchen Ländern auf eine Verbesserung hinzuwirken. Da kann man vielleicht politisch noch was verbessern oder einfach so durch seine Arbeit als normaler Arbeiter, Beschäftigter, kann man da zu einem System beitragen und Steuern zahlen, das auch wirklich Sinn macht. Aber hier eben ist Hopfen und Malz verloren in Deutschland und Europa aus meiner Sicht eben. Ist es hier nicht so wahrscheinlich, dass wir revolutionär erfolgreich sein werden, weil dieser Reichtum, der sich angehäuft hat, bietet eben doch noch einen großen Spielraum, was man da alles verlieren kann. Und deshalb wird man hier immer noch daran festhalten. Es ist nicht so, dass die Leute nichts zu verlieren haben, wie in anderen Ländern. Aber selbst das reicht ja noch nicht zur Revolution, sondern man muss den Leuten auch einen Weg zeigen, wie es besser gehen könnte. Erst dann geht es. Aber wenn schon diese erste Bedingung nicht erfüllt ist, dass man nichts mehr zu verlieren hat, dann wird es schwierig in Deutschland, glaube ich. Und es ist einfach diese Angst, die alles zersetzt. Die Angst, dass es ganz schlimm kommen würde, das ist das Urdeutsche, was sich jetzt in diesen Jahren wohl noch so verstärken wird. Und dieser Zug der deutschen Kultur wird jetzt auch wieder stärker zum Vorschein kommen, je mehr dieser Weltbrand, von dem ich da redete, noch weiter aufflackert und aufflammt, wird der Deutsche natürlich noch ängstlicher und wird sich noch weiter verkriechen und zurückziehen wollen und sagen wollen, oh je, bloß nicht, bloß keine Veränderung, bloß keine Revolution, lieber schön konservativ beim Alten, das hat uns doch bisher so auch gereicht, das hat uns doch bisher ganz gut geleitet. Nun aber zu diesem Tweet von It's Still Mal China. The left-wing guide on which side to support in a conflict. Fascists never support. Imperial bourgeoisie support over fascism. National bourgeoisie support over imperial bourgeoisie or fascists. Last, socialist revolutionaries, socialist workers support over all of the above. Also, er sagt hier eine kurze Richtlinie, ein Guideline, wen man in einem Konflikt unterstützen soll. Faschisten nie unterstützen, die imperialistische Bourgeoisie lieber unterstützen als den Faschismus. Die nationale Bourgeoisie ist dem Faschismus und der imperialen Bourgeoisie vorzuziehen. Und erstmal sollten natürlich sozialistische Revolutionäre und Arbeiter über den drei anderen unterstützt werden. Genau, dann nennt er hier Beispiele, Ukraine, Russland, okay. Aber was ich interessant fand, eben, ja, Syrien zum Beispiel, da eben lieber die nationale Bourgeoisie, also die syrische Regierung unter Assad, unterstützen in ihrem Kampf gegen ISIS, die er ja als Faschisten bezeichnet, ja, vielleicht richtig, und ihre amerikanischen Unterstützer, das heißt die USA, die da eben ja auch viele verschiedene Terrorgruppen unterstützt haben, ISIS wahrscheinlich auch mitfinanziert und aufgebaut haben. Also das wäre die imperialistische Bourgeoisie, die imperialistische, die internationale Bourgeoisie ist eben diejenige, die dann ja so das internationale Großkapital vertritt und natürlich auch die Nationalinteressen der sowieso schon stärksten Länder dann befördert, wie eben der USA und Europas. Diese, ja, dass eben dieser Imperialismus, der hier ein Imperium der stärksten Nation so aufbauen will durch die Mittel der Kapitalherrschaft und das so durchsetzen will auf der ganzen Welt. Da also lieber die syrische Bourgeoisie unterstützen, auch wenn Assad kein Revolutionär ist, keine revolutionäre Sozialpolitik machen und versprechen kann, ist es doch besser als dieses internationale Kapital und die Faschisten von ISIS. Genau, Irak, nationale Bourgeoisie, Hussein gegen amerikanische imperialistische Bourgeoisie. Genau. Irland, sagt der Socialist Revolutionaries, IRA, unterstützen. Okay, geht mir jetzt gar nicht aus in diesem Konflikt. Und dann aber ein sehr schönes Beispiel, was er hier sagt, bringt. In China, also gab es ja diesen Kampf, wo ich mich jetzt auch nicht wirklich auskenne. Aber jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kuomintang waren eben diejenigen, die da an der Macht waren und die, wo es so aussah, als könnten die sich durchsetzen dann. Die zählt er hier zur nationalen Bourgeoisie Kuomintang und die sollte man eher noch unterstützen als die Faschisten aus Japan. Dann aber, als die kommunistische Partei auftaucht, da eben natürlich Mao mit seinen Kommunisten unterstützen. Ja. Und Mao war da eben noch nicht so im Spiel zu Beginn, war diese Bewegung extrem geschwächt vor dem großen Marsch. Was ich jetzt alles nicht so genau kenne, aber vor dem Marsch war die kommunistische Partei praktisch erledigt, praktisch am Ende. Und auch Stalin wollte sie nicht unterstützen, sondern hat, glaube ich, die Kuomintang noch sehr lange unterstützt. Und das sagt er also, ja klar, hier ändert sich dann die Unterstützung vom einen zum anderen, weil jetzt ja eine bessere Alternative da ist. Aber ich finde das einfach, ja, die Beispiele sind ganz gut, aber einfach finde ich einfach einen ganz bedenkenswerten Guide hier. Eine Guideline, eine Richtschnur, die, ja, kann man nicht ganz von der Hand weisen. Ist natürlich wichtig, hier korrekt zu definieren, wie wir diese vier Schichten voneinander abgrenzen. Die Pureza existiert natürlich nicht. Die Purheit, wie es dabei Roberto Bolaño heißt, ob es so wahre, pure Revolutionäre gibt, da hieß es irgendwie desengañense, la pureza no existe. Fue un revolucionario de verdad, sí, pero... Bueno, er war ein wirklicher Revolutionär, aber die Purheit, die, ja, weiß nicht was, existiert nicht und deshalb hat dieser Revolutionär auch einen mexikanischen General da unterstützt, damals den mexikanischen Präsidenten dann, da gab es auch eine Revolution 1910 bis 1920 und ja, das fand ich so eine schöne Stelle in diesem Buch, Desenganis. Macht euch von euren Illusionen frei. Sagt er da. Gut, aber so viel zu diesem Tweet, glaube ich, dann, ja, wollte ich eigentlich noch bei meinem eigenen Text weiterlesen. Mal schauen. Ja, das ist sehr gut. Ich lese hier vielleicht am besten bei dem Abschnitt über Trump weiter, der letztes Mal leider ein bisschen zu kurz kam und da habe ich dann auch noch Verschiedenes angefügt danach. Aber es passt ja sehr gut jetzt zur Situation mit dem Krieg. Wir waren also dabei stehen geblieben, die Dümmlichkeit solcher regierungsergebener und staatstragender Journalisten verhindert, dass Angela Merkel als Mitverursacherin dieser Weltkrisen und Weltbrände erkannt wird. Weil sie sieht eben, ja, es nützt mir, diesen Konflikt mit Russland am Köcheln zu halten, es nützt mir da jetzt nicht, auf eine Umsetzung des Waffenstillstands zu drängen und weiter zu verhandeln, sondern es ist ganz gut, wenn das so weiter schwelt, weil dann sehen meine eigenen Wähler, wie schlimm es draußen in der Welt steht, wie schlimm es noch kommen könnte, wie tief es noch nach unten geht, diese Pyramide, die an der Basis immer breiter wird, wie ich da sagte in Folge 60, da immer breiter und der Abstand immer höher, dass es da noch so weit runter geht und dass man wirklich gar nicht mehr sicher sein kann, was soll man da noch machen. Und da sagt man sich, oh ja, das ist doch immer noch besser Merkel als dieser böse Putin oder immer noch, zum Glück haben wir hier nicht so einen Krieg wie in der Ukraine, was glaubst du da? Ja, das ist dieses zynische Kalkül, was Merkel dann hilft zu sagen, ja, dann habe ich da gar kein so großes Interesse daran. Und es ist schade. Natürlich, Leute, die sich nur oberflächlich mit der Politik beschäftigen, fressen das dann aus der Hand dieser Politiker und der sie begleitenden Medien. Zum Beispiel mein Mitbewohner hier, er ist sehr nett und ich hatte ihn auch schon mal erwähnt. Flüchtling aus Eritrea, wo auch immer noch ein Krieg tobt, das eben auch das Ding in Jemen und so weiter, toben auch diese Kriege, wo die uns nicht mehr so interessiert haben, die aber auch extrem blutig sind und wo auch zurzeit immer wieder Bombenangriffe stattfinden und Menschen sterben, im Jemen, aber auch in Eritrea und Äthiopien, wo er herkam. Aber ja, mit ihm habe ich dann geredet und er meinte eben auch, Putin ist doch dumm, ist doch, ja, wie auch immer. Was ich aber schön fand, das ist so schön. Ja, dann fragte er mich, was ich von Merkel hielte. Und ich sagte ihm, dass ich nicht so der Fan sei, weil ich ja links bin. Links, also wie die Bolschewiki, die damals Revolution gemacht haben. Das fand ich gut, sagte ich ihm, mit der Sowjetunion und der DDR. Aber Merkel eben eher konservativ und rechts. Und er meinte aber nur, was, gegen Merkel? Bist du Rassist oder wie? Und ja, weil eben sagte er, ich glaube, Merkel will, dass viele Flüchtlinge kommen. Ich glaube, sie will viele Ausländer holen. Und ja, es ist absolut logisch, dass das so hängen bleibt aus der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Von diesen sinnlosen Mediendebatten wieder zwischen der AfD und CDU, was sich dann da abgespielt hat im Nachgang zu 2015. Dass die dass wir hier überrollt wurden, angeblich von den Flüchtlingen. Und ja, dass dann so eine gemäßigte Position wie von Merkel, die dann halt für ein Jahr mal Deutschland zur Verfügung stellt, als Überlaufbecken, wo viele Flüchtlinge hin können und aufgefangen werden, weil andere europäische Länder sie nicht mehr aufnehmen wollen, dass sie dann aber so gefeiert wird als extrem humanistische Alternative zu den anderen Staaten. Ja. Ist dann logisch, aber ist dann klar, dass dann auch gar nicht mehr so wahrgenommen wird, was da alles noch beschlossen wurde für ja, Gesetze, Asylgesetzesverschärfungen und so weiter unter der großen Koalition. Das zählt dann alles nicht mehr hinter diesen großen symbolischen Geste von 2015. Und das ist eben das Problem mit diesem Medienspiel. Es ist eine reine Matrix. Dieses Gleis ist immer noch kilometerweit von der wirklichen Realität weg. Egal. Aber ja, was er dann aber meinte, Ja, bist du Rassist? Gegen Merkel? Okay, aber dann sagte er, ja, Merkel hat es doch ganz gut gemacht mit Deutschland. Deutschland geht es gut, eins von den besten, eins von den reichsten Ländern in Europa. Und ich sagte dann, ja, aber mit Südeuropa und so weiter, immer weiter auseinandergegangen, diese Krisen, der hat nichts dagegen getan, aber er meinte eben, ja, aber wenn es Deutschland doch gut geht, dann, also was gibt es dann sich zu beschweren? Und das fand ich sehr gut. Da möchte ich hier ja nicht ihn kritisieren, sondern er hat natürlich ja auch nur ein begrenztes Verständnis hier. Jetzt ist er erst seit 5 Jahren oder so hier. Also von der Kultur, von der Politik hier kann man natürlich nie ganz verstehen, wenn man aus einer fremden Kultur kommt, die ist fremde. Aber es ist ja schön, dass er sich da immerhin so ein bisschen schon, immerhin es ihn ein bisschen interessiert mit der Politik. Aber ja, es ist einfach schön, was er da schon verinnerlicht hat, ist eigentlich diese urdeutsche Mentalität. Dieses Ausspruchs, den Stefan mal so charakterisierte, diese Haltung, die so sagt, neokalvinistisch, ja, uns geht's gut, darum sind wir die Guten. Also wir haben viel auf dem Konto, uns geht es ja materiell ganz gut und deshalb haben wir viel, auch viel auf dem moralischen Konto, das muss ja so sein. Das war eben diese Denkrichtung, die damals von Calvin, dem Schweizer Reformator, begründet wurde, der sagte, ja, diejenigen, die Gott ausgewählt hat, zu sich zu kommen, die belohnt er ja auch schon hier auf Erden mit einem guten Leben im materiellen Sinne. Und deshalb derjenige, der reich wird, der zeigt dadurch, dass er von Gott auserwählt wurde. Das war extrem einflussreich, dieses Denken, und hat die Leute natürlich weiter angespornt zum Arbeiten. Ja, und so ist einfach die Haltung von Deutschland heutzutage. Also wenn es uns gut geht, dann ist doch klar, dass wir alles richtig gemacht haben. Dann ist doch klar, ja, gut, vielleicht haben wir die anderen übervorteilt, bisschen übers Ohr gehauen, aber das ist irgendwie so normal, wie sich Deutschland die Weltbeziehung vorstellt. So macht es doch auch das große Vorbild USA auf der militärischen Ebene. Da überall einmarschieren, was einem nicht passt. In Libyen, Syrien, Afghanistan und so weiter. Irgendwie, ja, alles niedermachen. Und Deutschland, ja, will es halt auf der militärischen Ebene nicht so machen, aufgrund historischer Zusammenhänge, Gewissensbisse. Und macht es deshalb auf der wirtschaftlichen Ebene genauso und sagt, ja, wir müssen die anderen Länder einfach niedermachen, einfach die ausstechen in der Konkurrenz. Und das hat natürlich noch nicht mal eine wirtschaftliche Begründung, natürlich noch nicht mal gesamtwirtschaftlich gesehen, einen Sinn, dass wir dieses absurde Spiel mit der Eurokrise spielen und diese Länder da weiter in ihrer Verschuldung und mit der hohen Arbeitslosigkeit in dieser Krisensituation gefangen hielten. Denn auch für unsere Wirtschaft in Deutschland wäre es uns natürlich zugute gekommen zu sagen, wir müssen jetzt hier kräftig investieren. Der Staat muss dann in Italien und Griechenland auch mal ins Defizit gehen und darf jetzt da keine schwarze Null machen in dieser Zeit des Aufbaus. Und ja, die Lohnungleichgewichte, wie ich meinte, die Handelsbilanzungleichgewichte abbauen, dass Deutschland eben nicht mehr diesen riesigen Handelsbilanzüberschuss hat und anderen Ländern ermöglicht, dadurch ihr Defizit abzubauen, dass man hier wieder auf Null kommt. Das ist eben die Grundvoraussetzung für freien Handel nach Flassbeck, dass es überhaupt ausgeglichene Handelsbilanzen gibt. Aber ein solcher Handel, wie Deutschland ihn betreibt, ist einfach Wahnsinn. Ist einfach von vornherein dazu verurteilt, Probleme auf der ganzen Welt zu verursachen in den Ländern, die dann die Kosten dafür tragen müssen für unsere neurotische Fixierung auf Exportüberschüsse und darauf möglichst viel zu exportieren. Und ja, aber das ist ja nicht so wichtig, sondern nur, dass Merkel das also sieht und sagt, jawohl, dann ist es ganz gut, dass diese Krisen da weiter schwelen. Leute sterben, weil sie im Krankenhaus nicht behandelt werden können, weil sie nicht mehr so gute medizinische Versorgung haben, die Krankenhäuser dort geschlossen werden. Aber okay, das muss halt in Kauf genommen werden für den Wahlsieg von Angela Merkel in Deutschland. Und Leute werden arbeitslos, Leute verlieren ihren Job, müssen von der Rente, eine Familie muss von der Rente von einer Person leben, Renten, die immer weiter gekürzt werden, Leute, die auswandern. Auch bei mir in der Firma gibt es zwei Griechen, die sicher auch gern zu Hause arbeiten würden, wenn es da die Möglichkeit gäbe, aber die jetzt eben da sind. Und weiß nicht, ob sie noch Familie daheim haben. Aber sie sind jetzt auf jeden Fall schon extrem lange Zeit hier, also auch schon so 10 Jahre. Und ja, das ist halt die einzige Möglichkeit, was soll man machen? Diese Länder werden also bewusst so ausbluten lassen und es ist bewusst eine Ursache- und Wirkungsbeziehung, die hier diese Länder mit diesen imperialistischen Strategien verhungern lässt. Nun aber, deshalb Araya, er also hat sich schon ganz gut integriert hier. Leider, ja, hat er diese zynische Welt sich schon übernommen. Uns geht's gut, also haben wir doch alles gut gemacht. Und ja, dass dabei aber andere auf der Strecke blieben oder dass da ein Zusammenhang gibt, dass uns noch relativ gut geht und anderen aber relativ schlecht in Europa. Naja, das ist eben das, was in den großen Medien nie so behandelt werden kann, wegen dieser Dümmlichkeit, genau, die ich hier angesprochen habe, und diese ideologische Schmierung durch den Glanz der Macht. Nun, nach diesem kleinen Exkurs können wir hier aber ja weitermachen mit Trump. Lesen wir weiter. Zwar halte ich Trump nicht für den Erlöser, aber er verkündet diese Botschaft schlicht und schnörkellos. Also die Botschaft von der Fake-Haftigkeit der etablierten Medienöffentlichkeit. Leider hat er auf der politischen Ebene wenig zum Besseren gewendet und erwartbarerweise eine Wirtschaftspolitik betrieben, die vor allem seinen Milliardärskollegen zugute kam. Die Lage der Afroamerikaner, die durch das Wirtschafts- und Justizsystem diskriminiert und weitgehend von der Teilhabe am weißen Reichtum abgehalten werden, konnte er auch nicht verbessern. Trotzdem war sein an sie gerichteter Satz aus dem Wahlkampf 2016 »What the hell do you have got to lose?« richtig und zeigte, dass Trump zumindest glaubhafter um ihre Unterstützung bitten konnte als Clinton oder Biden, die erwiesenermaßen in ihrer Karriere rassistische Gesetze billigten und stets mit der Herde des politischen Establishments gingen und auch gegen Rassismus nichts einzuwenden hatten, solange er mehrheitsfähig war. Was genau sollten sich die Schwarzen von der Wahl dieser Politiker erhoffen? Ja, da geht es also um dieses Gesetz aus den 90ern mit den Three Strikes, glaube ich, dreimal wegen einem kleineren Delikt erwischt und schon geht es irgendwie für 20 Jahre ins Gefängnis oder so. Ein Gesetz, das eben auch strategisch gegen die Schwarzen gerichtet war. Und ja, weitere Gesetze. Bei Biden reicht es natürlich noch viel weiter zurück in die Zeit der Rassentrennung, wirklich in den 60ern, weil er auch schon damals aktiv war. Bei Hillary eher in der jüngeren Vergangenheit, zur Zeit, wo sie First Lady war. Aber ja, da gibt es jedenfalls dokumentierte Unterstützung für rassistische Gesetze, rassistische Politiken oder Aussagen von ihr, wo sie von den Predators redete, die schwarzen Raubtiere, die da irgendwie die weißen Frauen gefährden sollen. Und ja, deshalb also kann hier Trump immerhin glaubwürdiger auftreten, auch selbst gegenüber den Schwarzen. Weiter. Zumindest in der Außenpolitik war er mehr auf Verständigung und eine friedliche Koexistenz der Nationen bedacht, als die Falken in der Demokratischen Partei, die ihn in Sachen Russland mit ihrem hysterischen Diskurs vor sich hertrieben und trotz fehlender Beweise weiter an der Verschwörungstheorie festhielten, Russland habe die Wahl zu entscheidend zu seinen Gunsten beeinflusst und es bestünden geheime Machtküngeleien zwischen Trump und den Russen. Die Massenmedien in den USA und viel entschiedener noch in Europa stilisierten Trump nichtsdestotrotz zum absolut bösen und unberechenbaren Autokraten, der die Sicherheit der ganzen Welt gefährde. Ja, das ist eben, Trump hat dann eben auch immer weiter diese Sanktionen gegen Russland verhängt, gerade weil er da von den Demokraten vor sich hergetrieben wurde, was eigentlich nicht seiner eigenen Überzeugung entsprochen hätte, aber er hatte keine andere Wahl mehr. Natürlich auch bei den Republikanern gibt es viele Falken traditionell, aber hier überraschenderweise wurde diese Rolle dann in seiner Amtszeit von den Demokraten ausgefüllt, die eben diese Verschwörungstheorie verbreitet haben. Ja, Russland hätte da Einfluss genommen. Oder dann über dieses dubiose Dossier. Ja, irgendwie, dass Trump da in Moskau gewesen sei, dann mit Prostituierten und so weiter, dieses Dossier verbreitet haben. Weiß ich nicht. Also das ging ja jahrelang. Selbst als es schon lange widerlegt war, als der Mueller Report draußen war und eben keine irgendwelche entscheidenden Verstrickungen da fand, ich weiß nicht, wurde immer noch daran festgehalten, ja, aber ja, also Trump ist eigentlich wegen der Einflussnahme Russlands nur Präsident geworden. Ja, er wäre nicht Präsident, wenn Russland nicht eingegriffen hätte. Und das ist einfach falsch. Es wurden da ein paar Anzeigen auf Facebook geschaltet, irgendwie von den Russen, okay. Aber das hat alles nichts damit zu tun, dass jetzt hier die Wahlmaschinen oder so manipuliert hätten. Und ja, dass also diese Verschwörungstheorien und dieser hysterische Diskurs, der Trump dann eben auch schon dazu zwang, da eine härtere Kante gegen Russland zu zeigen und uns in die jetzige Situation zu manövrieren. Und er konnte hier aber immerhin noch diese Stufe der Eskalation abwenden. Naja. Gut. Dann kommt etwas, was in Klammern steht, was aber auch interessant ist zum Impeachment. Egal, lesen wir hier weiter dann danach. Diese Massenmedien, also die breite Bevölkerungsteile gegen Trump, aufstachelten, um so den Rest des politischen Systems als das normale, vernünftige dastehen zu lassen, sind Teil des Systems, das es zu zerstören und zu ersetzen gilt. Sie sind zum Großteil hoffnungslos durch den Glanz der Macht oder schlichte monetäre Zwänge korrumpiert. Trump kann hier sicher keinen politischen Beitrag leisten, dieses System umzustürzen, aber er spricht zumindest die hoffnungslose Überkommenheit des Alten erbarmungslos und korrekt aus. Trotzdem halte ich Trump natürlich nicht für den Heiland und Erlöser und muss auch klarstellen, dass ich von ihm keine Revolution erwarte. Ah ja, hörte ich ja schon früh. Aber ich fand es einfach so schön mit dem Erlöser, ja, weil ich ihn den Verkünder nannte. Verkünder schon, aber Erlöser nicht. Muss auch klarstellen, keine Revolution erwarte, aber er hält, was er verspricht, was man von seinen Gegnern nicht behaupten kann. Zwar mag es sein, dass aus der Mauer nicht viel wurde, aber sein Hauptversprechen bestand eben wie in Folge 10 von Tischlein Deck dich mit Bezug zum Aufwachen-Podcast ausgedrückt, darin, diejenigen, die sich bisher sicher und protegiert vom Polit-Establishment fühlten, auch mal diese Angst fühlen zu lassen, die ein Arbeitsloser oder Geringverdiener im Mittleren Westen spürte. Die New Yorker Banker und die Washingtoner Beamten spürten durch den Wirbelwind Trump, dass ihre eisern geglaubten Sicherheiten zerbröckelten. Und das war sein Verdienst, diese Angst zu denjenigen getragen zu haben, die sich jahrzehntelang von ihr freihalten konnten, während sie immer größere Bevölkerungsteile in den Abgrund der Armut und Existenzunsicherheit bugsierten. Mehr versprach Trump nicht und jeder, der ihm aufmerksam zuhörte, verstand dies und dürfte keineswegs enttäuscht über seine erste Amtszeit gewesen sein, allenfalls ein wenig ernüchtert. Aber möglicherweise lernt er ja dazu und sorgt in der zweiten Amtszeit, die ihm so gut wie sicher sein dürfte, wenn Biden und Co. so dilettantisch weitermachen, besser für die von ihm vertriebenen Schichten der von Fabrikschließungen bedrohten Arbeiter und abgehängten Niedrigverdiener im Mittleren Westen, so zumindest das Klischee, das eine gewisse Berechtigung haben dürfte. Ja, okay, dieses Klischee, dass Trump für die Arbeiter da ist, weiß ich nicht. Jedenfalls scheint es so wie No Agenda ausgedrückt, dass die Demokraten schon diese Arbeiterschichten aufgegeben haben und sie überhaupt nicht mehr erreichen wollen, weil sie gesehen haben, nee, das ist jetzt schon an Trump verloren. Naja, wie auch immer, weiter im Text. Ein Hang zur Selbstinszenierung und zur Faszination von den Insignien und Prunkstücken der Macht ist ihm natürlich zu eigen. Doch das gilt wohl für jeden, der für dieses Amt kandidiert. Die Vorwürfe, er wolle das amerikanische politische System in eine Diktatur umbauen oder vertrete offen rassistische und sexistische Positionen, sind aus meiner Sicht unfundiert und basieren auf einem hysterischen Diskurs auf Hass und Neid gegen den so rhetorisch so gewandten Trump mit seinem Gespür für große, glanzvolle Auftritte. Trump wird schon dadurch die in ihm gesetzten Hoffnungen erfüllen, dass er der Medien-, Politik- und Wirtschaftselite Angst macht durch sein unberechenbares Auftreten. Allein seinen Reden zu lauschen ist bessere Abendunterhaltung als das sonstige Fernsehprogramm, das in seiner Starrheit, blumigen Rechtfertigung des Status quo und der langweiligen Verkürzung des politischen Geschehens kaum mehr auszuhalten ist, diesseits wie jenseits des Atlantiks. Dieser Status quo, der also eigentlich unhinnehmbar ist, der wird da immer weiter gerechtfertigt. Und ja, es fällt einfach irgendwann mal auf und Trump kann dann diese Lücke füllen und sagen, nee, ich halte einfach meine Rede und das ist dann schon bessere Abendunterhaltung als das, was diese großen Medienkanäle für uns bringen. Und es ist sehr traurig, da zu sehen, wie die Verfassung verletzt wird. Denn wie ich schrieb in der Beschreibung zu Tischlein Deck dich, diese Podcast-Beschreibung, die wurde ja mal von Adam Curry im No Agenda Podcast das erste Gebot der amerikanischen Verfassung so aufgestellt: You shall not make bad TV. So. Oder thou, wie es da heißt im altertümlichen Duktus: Thou shall not make bad TV. TV. Du sollst kein schlechtes Fernsehen machen. Und dieses Gebot wird einfach immer weiter verletzt, sowohl in Amerika als auch in Deutschland. Und das ist einfach nicht mehr akzeptabel. Da ist es klar, dass jemand wie Trump kommt und sagt, komm, das kann ich aber immerhin besser. Und deshalb ist ja auch mein Anspruch daher in der Podcast-Beschreibung, weil ich mir hier sage, ja, komm, aber besser als das herkömmliche Fernseh- oder Radioprogramm kann ich es auch machen, kann ich es wirklich leisten. Ja, schlechter geht es ja kaum mehr. Und das finde ich einen extrem schönen Gedanken, dass Trump allein dadurch, dass er da auftritt, ja schon das Leben seiner Anhänger verbessert. Okay, auch wenn er auf der materiellen Ebene nichts tut, diese Steuererleichterungen, die vor allem den Milliardären zugutekommen. Ja, okay, aber immerhin kann man dann noch sagen, ja, politisch, immerhin in der Außenpolitik, nicht so ein Falke, nicht so mit Geheimdienstverstrickungen wie Biden und Obama und Hillary noch schlimmer. Und in, ja, immerhin da also gemäßigt. Und ja, was will man mehr erwarten von einem Präsident, als dass er möglichst wenig Schaden anrichtet und nicht wie George Bush da ganze Länder überfällt und platt macht? Ja, nun, aber eben dadurch, durch seine Reden, durch seine Auftritte, durch seine Pressekonferenzen, verbessert er ja schon das Leben dieser Leute, die dann nicht mehr diesem langweiligen Fernsehprogramm ausgesetzt sind. Das finde ich einen extrem schönen Gedanken, der hier auch zum Podcast passt und vielleicht die das Ende dann liefern kann. Noch die beiden letzten Absätze. Also, was Trump liefert, ist eine gute Show und damit verbessert er ja schon das Leben seiner Anhänger, indem er ihnen eine alternative Unterhaltung und Abendbeschäftigung im TV anbietet, als den etablierten Fernsehgranten zuzuhören. Natürlich hätte auch ich lieber Bernie Sanders im Weißen Haus gesehen oder beim nächsten Mal Alexandria Ocasio-Cortez, falls sie schon alt genug ist, aber gegen Clinton oder Biden war und ist Trump definitiv die bessere Alternative. Ja, wenn ich da nur einbringen wollte, diese Frau aus Hawaii, sie fand ich extrem sympathisch, auch vor allem auf der außenpolitischen Linie. Aber sie wird natürlich allein deshalb niemals Präsidentin werden, weil sie da den US-Imperialismus so offen und unverfroren anspricht. Tulsi Gabbard, diese Abgeordnete aus Hawaii, also da denke ich, wird auf dem einen oder anderen Weg Mittel finden, sie zu stoppen. Jemand, der da so frei herausredet in außenpolitischen Dingen. Aber okay, Alexandria Ocasio-Cortez weiß ich jetzt nicht. Sie ist eben eher auf dieser sozialistischen Senderslinie, dem Green New Deal und so weiter. Verfolge ich jetzt alles nicht mehr so. Aber auf jeden Fall ist doch klar, ja, wenn es das Angebot gäbe, würde ich auch lieber so jemand da sehen im Weißen Haus. Aber wenn dann die Alternative heißt, Clinton gegen Trump oder so, Biden gegen Trump, ist auch klar, nee, also da, das kann nicht ernsthaft hier das Argument sein mit dem geringeren Übel. Ja, doch, das ist das Argument, aber dass eindeutig Trump das geringere Übel ist und jeder, der die Agenda, die Historie von Clinton kennt, was sie eingetreten ist, was sie als Außenministerin vertreten hat, noch eine härtere Linie als Obama, noch mehr Interventionen im Ausland, militärischer Art, dann kann man da nur das Schaudern bekommen und sagen, okay, huch, immerhin sind wir mit Biden vielleicht auch sogar noch gemäßigter dran. Nicht so gemäßigt wie mit Trump, aber immer noch besser als Clinton. Nun ja, aber hier, glaube ich, kann ich dann Schluss machen und es gibt noch einen schönen Abschnitt, der danach kommt über Argentinien. Den könnt ihr in dieser Podcast-Beschreibung nachlesen zur letzten Folge. Und dann, ja, kann ich das vielleicht irgendwann anders vorlesen. Aber für heute, glaube ich, reicht es dann auch. Ich bin jetzt schon ermüdet und ihr merkt ja auch an meinem Reden, dass dieses deutsche Wetter schon wieder auf mich abgefärbt hat und mich schon wieder ganz träge und verfroren, vor allem verängstigt macht. Das beschrieb ich ja so als den Kern der deutschen Mentalität, dass man so von dieser Angst zerfressen ist. Zerfressen von der Angst, vor dem Verlust, vor dem Absturz in das unwürdige Leben. Und ja, diese Angst kann einem das Reisen eben nehmen. Da reist man und sieht, man braucht das alles gar nicht, selbst die Familie und so weiter. Ja, okay, schon ganz schön, Freunde und so weiter, ja. Aber ja, meine Freundin habe ich natürlich wirklich vermisst. Und man sieht, auf was man da alles verzichten kann. Das ist, ja, ist doch nicht so schlimm. Komm, mit dem Leben, das sollte man halt so leben, so lang und gut, wie es geht. Aber wir müssen sowieso alle sterben und daher auch. Da wird uns keine Medizin, keine noch so entwickelte Medizin retten können. Oder selbst wenn, würde ich es mir genau überlegen, diese Unsterblichkeitspille zu nehmen, wie ich damals sagte in Folge 56. Also ja, da weiß man nicht, ob der Tod wirklich so schlimm ist, ob wir uns da wirklich so fürchten müssen oder wirklich lieber vor diesem Leben heute fürchten sollten, dem Leben, das an sich schon eine Schande ist, an dieser Situation der herrschenden Marktwirtschaft festzuhalten, dieser Wirtschaft, die natürlich funktionieren könnte, wenn wir es ordentlich betreiben würden, aber die in diesem institutionellen Setup, mit diesen Verstrickungen zwischen Politik, Parlament, Regierung, Medienhäusern, diesen Verstrickungen und den großen Konzernen natürlich, und aber vor allem auch diesen Ideologien, die sich da reinfressen, diese Neoklassik, diese Theorie der Effizienz der Märkte, dass das auch etwas ist, was einfach ja, aus der ideologischen Konfrontation mit dem Kommunismus, mit der Sowjetunion, weiß ich nicht, was sich einfach so eingräbt und was aber auch den Kapitalismus von innen destabilisiert, was ihm die materielle Basis eigentlich immer weiter entzieht und dahin arbeitet, dass dieses System weiter destabilisiert wird, also durch größere Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, das politische System langfristig destabilisiert wird, aber vor allem durch ideologische Verhärtung, durch diese Frontenbildung, dieses kalvinistische Denken, wie ich sagte, dass man nur so rangehen kann, zu sagen, ja, aber wenn es uns gut geht, dann haben wir es auch gut gemacht. Das ist so das letzte Argument, was immer wieder kommt von Verwandten, mit denen ich diskutierte, egal über was, heißt es dann doch, ja, aber du solltest mal nach Russland gehen und sehen, also ich glaube schon, dass wir es in Deutschland noch relativ gut haben. Ja, das stimmt ja auf der materiellen Ebene, nur sage ich, bis dann wirklich relativ gut haben mit unserer Moral. In der Frage, wie sinnvoll ist eigentlich dieses politische System, was wir hier betreiben, ist das wirklich dem von Putin überlegen, wie Stefan da meinte, er ist so froh, in der Demokratie zu sein? Ja, in vielen Punkten sicherlich schon. Ich sage ja auch, dass ich froh bin, hier noch einigermaßen demonstrieren zu können, wobei man bei Corona natürlich gesehen hat und was für fadenscheinigen Vorwänden das dann verboten wird. Was man jetzt in Russland anprangert, zu Recht von Seiten der offiziellen westlichen Medien, wird gesagt, ja, unter Vorwand des Corona-Schutzes werden die Demos in Russland verboten. Aber genau das Gleiche ist natürlich in Deutschland passiert. Die Anti-Corona-Demos einfach verboten oder mit strengen Auflagen versehen, unter diesem Vorwand, dass man damit die Leute vor Infektionen schützen wollte, aber das eigentliche Ziel war natürlich, diese politische Botschaft zu unterdrücken, dass es da Widerstand gibt gegen diese Corona-Willkürherrschaft, Corona-Diktatur, kann man schon fast sagen. Es ist jedenfalls ein ziemlicher Ausnahmezustand, ein ziemlicher, naja, kognitive Dissonanz entstand. Genau das sind diese zwei Schienen zwischen dem wirklichen Leben und dem Leben, was uns jetzt in diese alternative Corona-Realität katapultiert hat und wo jetzt einfach nach 2 Jahren der Punkt gekommen war, wo man es nicht mehr durchhalten konnte, wo einfach klar war, nee, also irgendwas, da tritt die Realitätssättigung ein, wie es in Folge 55 hieß, bei Julio Cortázar. Ja. Cortázar ist ja auch extrem schön. Hier hatte ich nur so ein Kapitel. Aber ich denke, ich bin jetzt zu müde, um noch weiterzumachen. Das ist die Realitätssättigung für heute. Und ja, ich war einfach nervös. Ich war einfach jetzt schon angegriffen. Angegriffen in meinem Gefühlshaushalt, in meinem politischen Empfinden. Und musste mir das alles erst wieder erklären. Und jetzt soll es natürlich hier schon thematisch weitergehen mit dem, was ich angekündigt hatte, mit dem Klima. Und ich will mich nicht von der Tagespolitik so determinieren lassen. Trotzdem war es, denke ich, heute wichtig, nochmal darauf zurückzukommen, diesen Teil über Trump. Und wir werden sehen nächstes Mal. Genau, mit der FDP, mit der liberalen Manipulation, ob wir darauf nochmal zurückkommen. Ja, lese ich hier vielleicht nur noch mal kurz weiter. Da habe ich noch einen Teil angefügt, nach dem, was ich letztes Mal vorgelesen habe. Wir alle könnten also Startup-Unternehmer werden und dieses Paradies würde ausbrechen, sobald man nun mal frei wäre von diesen staatlichen Regulierungen und man einfach als Unternehmer alles verkaufen könnte, wonach einem gerade die Laune steht. Das wäre diese Utopie, endlich so frei zu sein, der Kapitalfluss wäre dann gegeben und die Innovationskraft würde gegen unendlich streben. Diese schöne Illusion ist sehr mächtig, auch wenn eigentlich klar ist, dass sie sich stets nur für sehr wenige erfüllt. Wir sind aber scheinbar naturgegebene Einzelkämpfer. Doch diese Auffassung ist falsch, wie man leicht einsieht, wenn man sich traut, innezuhalten und darüber nachzudenken, was schwerer fällt. Da man damit ja vermeintlich seinen Konkurrenten einen Vorsprung gewährte, die sich mit solchen spitzfindigen Fragen nicht lange aufhalten. Ein Zitat von Guillermo Giacosa. Meine Freiheit endet nicht dort, wo deine Freiheit anfängt, sondern meine Freiheit setzt sich in deiner Freiheit fort, weil wir eine Kette an menschlichen Lebewesen sind. Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Die liberale Illusion, worauf die Menschenrechte und sonstige Garnierungen unserer brutalen Weltordnung gründen, können nur individuell gedacht werden, als Rechte, welche streng voneinander abgegrenzte Individuen gegeneinander aufrufen und ausspielen können. Dabei ist anhand der Arbeitsteilung ja schon klar, dass niemand ohne den anderen überleben könnte. Selbst Philosophen leisten hier wichtige gesellschaftliche Arbeit, ohne die ihr das Überleben vielleicht schwerer fiel. Daher sollten sie auch einigermaßen revolutionär denken, denn das Überleben im gegenwärtigen Zustand der Ausbeutung, Unterdrückung und der Entfremdung ist gar nicht so schützenswertes, sondern muss transzendiert werden. Von einer Idee eines höheren Guts, dass es, also dieses pure schützenswerte Überleben, in Frage stellt. Diesen Zustand der Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung. Daher sind wir also eine Kette an Lebewesen. Alles, was wir täglich tun und fühlen, stammt von woanders und hat sich durch die Zeit mit dem Fortgang der Weltgeschichte und der Entwicklung und Ausdifferenzierung der Kulturen so eingespielt, dass es uns heute ganz selbstverständlich scheint. Selbst in der Liebe ist man nicht so frei und selbstbestimmt, wie man sich gern einbildet, sondern angewiesen auf die hübschen romanhaften Träumereien der Literaten, die einem erst ein Schema zum Träumen bereitstellen, nachdem man sich dann auch selbst verlieben oder in den Gedanken der Liebe hineinsteigern kann. Genau, oder wie die Kinofilme, die auf die Leinwand das projizieren, wonach wir dann unser Begehren ausrichten können. Und das ist ja nichts Schlimmes. Das in der Punkt mit der Fakehaftigkeit. Ja, die Realität an sich ist ja schon fakehaft. Also es gibt gar keine Realität, die ohne diese Erzählung, ohne Worte zu uns kommen könnte. Wir können sie uns ja nur durch Worte erschließen. Da ist immer schon so eine Erzählung, so eine ideologische Färbung dabei, so Vorannahmen und Vorgefühle. Und deshalb ist es auch nichts Schlimmes, dass da ein Fake ist. Mit diesen Medienhäusern und Zeitungen sage ich nur, da ist es halt zu plump, zu langweilig und zu oberflächlich, was da passiert. Und das ist der legitime Kritikpunkt von Trump, wo er dann dagegen antritt und sagt, you are fake news, zu Recht. Aber grundsätzlich werden wir daran eigentlich nie was ändern können, dass diese Welt, wie sie uns erklären, fake ist und es da auch keine richtige faktische Welt dahinter gibt. Bekennen wir uns zu den Fakten, sagte ich letztes Mal. Ja, Fakten, die wir gegen Trump ins Feld führen, der hier mit Lügen um sich wirft. Ja, so als würden das nicht alle amerikanischen Präsidenten machen, nur das Erzählen, was einem in den Kram passt. Vielleicht sind manche geschickter wie Obama und sind versierter. Und Trump sagt dann einfach so vielleicht mal etwas, was sich dann als falsch, einfach falsch Behauptung herausstellt. Aber naja, wie dem auch sei, dass wir also an diesen Kinofilmen auch unser Begehren, unsere Liebe ausrichten können und da ist zu uns selbst und zu unserem Partner, zu unserem zweiten Selbst, zu anderen Puzzlestück finden können, wenn wir da so sehen auf der Leinwand, ja, so kann es ja funktionieren, ich kann ja diesen anderen begehren und so annehmen. Und wenn es das nicht gäbe, ja, früher war das eben dann anders in archaischen Gesellschaften oder bei den alten Römern, schreibt Stendhal, dass die gar nicht diese romantische Liebe kannten irgendwie. Weiß nicht, ob sie. Wenigstens seit Platon, seit seinem Werk Das Gastmahl, das ich auch teils behandelt habe, war diese Idee dieser großen transzendenten Liebe ja schon mal im Raum, im kulturellen Raum. Und ja, aber Völker, die damit nicht infiziert waren, nicht in Kontakt waren mit solchen Ideen der Liebe, haben dann eben auch auf andere Weise geliebt. Und da war dieses Romantische, dieses Verbinden des Emotionalen vielleicht nicht so im Vordergrund. Aber es ist doch schön, dass wir das heute haben. Und da sollten wir uns nicht darüber beschweren, dass hier meine Ausführungen danach klingen, als sei das alles ja ein Fake. Ja, ist es auch. Aber man kann sich das zunutze machen, um dann selber wirklich was zu genießen und wirklich ein Glücksgefühl zu erhaschen in dieser Welt, wenn man da jemanden liebt und diese Liebesbeziehung führt. Nun, letzter Absatz jetzt aber. Das Schönste am Leben, die Liebe und das manchmal Anstrengendste, die Arbeit, zeigen uns also deutlich, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, dass kein Mensch eine Insel ist und niemand sich seinen Reichtum, den er auf dem Konto vorfindet und als seinen legitimen Besitz reklamiert, wirklich verdient hat. Stattdessen ist dieser monetäre Reichtum durch ein Zusammenspiel an Faktoren entstanden, die wir alle nur unzulänglich durchschauen und einfach so tun, als hätte alles so schon seine Richtigkeit und wir müssen uns nur noch ganz ordentlich anpassen, um unseren Platz in der Welt zu finden und ein guter Mensch zu sein. Der gute Mensch ist dieser herrschenden Auffassung zufolge der verdienende Mensch, der in die Sozialkassen einzahlt und so nicht die Gesellschaft betrügt als Arbeitsverweigerer. Wir müssen dieses Paradigma durchbrechen, allerdings nicht, indem wir komplett mit der Arbeit brechen, wie es in No Gender hieß, dieses Anti-Work-Movement, Anti-Arbeit, nicht komplett brechen und sie zum Teufelszeug stilisieren, sondern es muss eine Form der Arbeit konzipiert werden, wo alle teilnehmen können und sich nicht im Wettlauf der Konkurrenz gegenseitig ausstechen müssen. So auch hier im Podcast, wo ich euch zu Kommentaren einlade, die das Werk des Podcasters ja erst vervollständigen. Und mit diesen Worten kann ich dann auch hier wirklich enden und mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Auch allein durch den Akt des Hörens schafft ihr schon eine Art von Dialektik zwischen Sprecher und Hörer. Noch schöner natürlich mit Kommentaren. Ja, könnt ihr auch einen Audiokommentar aufnehmen. Nicht so lang, am besten so 3 Minuten. Das wäre dann noch eine höhere Stufe der Synthese, aber auch schon das alleinige Hören und Rezipieren meines Produktes hier liefert schon diese dialektische Arbeit, von der ich da rede, also dass man immer aufeinander angewiesen ist und ich hier auch nicht so reden könnte, wenn ich nicht wüsste, dass hier auch jemand zuhört und das dann aufnimmt, sich vielleicht für sich weiterverarbeitet. Ja? Das wäre dann ja auch ein anderes Reden, wenn ich hier nur für mich selber reden würde. Klar. Mit diesen Worten bedanke ich mich für eure Mitarbeit heute und verabschiede mich an dieser Stelle. Heute ist Mittwoch, der 2. März und ich bin zurück an meinem Platz in Deutschland und im Podcast. Tschüss und auf Wiederhören.